Ja, hallo zusammen. Winterliche Temperaturen draußen, winterliche Temperaturen an den Märkten. Es ist sicherlich nicht an euch vorbeigegangen über einen Ort, an dem meiste Zeit des Jahres winterliche Temperaturen herrschen. Sprechen wir auch noch heute. Ihr könnt es euch vorstellen, worum es geht. Aber erstmal so viel. Ja, Bitcoin rutscht unter die 88.000 Dollar, nachdem es letzte Woche ja so ein bisschen nach oben geht. Auch die US-Aktienindizes korrigieren. Damit ist der Ausbruch hinfällig von letzter Woche. Natürlich, Grund sind andauernde geopolitische Unsicherheiten. Wenn ihr nicht unterm Stein gelebt habt, sind die auch nicht an euch vorbeigegangen. Dazu gibt es noch so ein bisschen was über Japan und die Zinsen sowie die Anleiherenditen, die sich auch aktuell eher negativ auf den Markt auswirken. Ja, die Frage, die wir uns heute stellen, ist diese Erholungsrally jetzt tatsächlich endgültig vorbei? Also laufen wir jetzt eher wieder die 80.000 an oder ist es jetzt aktuell ein Washout und sind die 100.000 doch noch realistisch kurzfristig? Damit herzlich willkommen zum Marktupdate. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen alle am Chat und natürlich auch willkommen Stefan Lübeck, unser Marktexperte an meiner Seite. Grüß dich, Stefan.
Ja, Mahlzeit David. Hi in die Runde. Eins ist sicher, die Volatilität, das haben wir gesehen, ist mit voller Wucht zurück am Markt. Ich hatte das am Montag ja schon mal angesprochen gehabt, dass auch saisonal der VIX, also der Volatilitätsindex, jetzt eher dazu, jetzt unabhängig der ganzen geopolitischen Geschichten, eher dazu neigt, dass wir jetzt wieder mehr Volatilität sehen, eher Kursrückgänge. Das haut gerade auf generell auf den Markt, also nicht nur Krypto hat einen wegbekommen, sondern auch die Aktienmärkte, schauen wir gleich auch noch drauf. Aber ansonsten, ich gucke erstmal rüber, ihr seht es schon, ich habe das exemplarisch mal ausgegriffen, was gestern bei Binance los war. Liquidation Heatmap. Durch den Abverkauf am gestrigen Dienstag wurden Long-Positionen mal wieder im Umfang von einer Milliarde US-Dollar liquidiert. Einmal mehr waren es dann, wie ich schon gesagt habe, die Trader auf Binance. Das sieht man ganz deutlich. Da wurde schlicht und einfach die Liquidität auf der Unterseite mal wieder attackiert, unterhalb der 90.000. Und und das nach dem positiven Vorwochenverlauf, primär wissen wir jetzt, wohlgetragen durch massive Zukäufe in einem Umfang von 2 Milliarden US-Dollar durch MicroStrategy, also vormals MicroStrategy, jetzt Strategy. Und wir hatten es, ich hatte es mit Johannes auch angesprochen, dass dann die Gefahr ist, dass Short-Term-Holder den Move in Richtung 98.000 für Verkäufe nutzen könnten. Das haben sie wohl zumindest. Schauen wir mal weiter.
Genau. Strategy hast du gerade schon angesprochen. Das ist ja ganz schön ordentlich, was sie gekauft haben in letzter Zeit. Das sind die viertgrößten Zukäufe gewesen, wöchentlichen Zukäufe überhaupt, also über 2 Milliarden Dollar. Ja, der Markt hat trotzdem noch nicht so richtig gedreht, also kann man irgendwie auf die Idee kommen, dass Strategy gerade so ungefähr der einzige Käufer am Markt ist. Aber das stimmt auch nicht so ganz, da kommen wir aber später noch drauf. Ja, lass uns aber, Stefan, nochmal auf die Situation an den Finanzmärkten zu sprechen kommen. Das hat ja tatsächlich nicht nur Krypto erwischt, sondern vielleicht habt ihr heute auch schon mal auf den Chart vom S&P 500 geguckt, vom US-Aktienmarkt, der ist auch ganz schön abgewatscht worden. Eigentlich ist alles im Minus. Gleichzeitig haben wir Gold und Silber klassisch auf neuen Höchstständen. Stefan, wie siehst du das denn? Ist das jetzt ein endgültiger Vertrauensverlust gegenüber dem Finanzsystem oder wie bewertest du die aktuelle Lage?
Es kommt also wieder vieles gleichzeitig zusammen. Also es bleibt nie langweilig, kann man auch schon so sagen. Erst die verschobene Verabschiedung des Structure Builds, hatten wir in der Vorwoche drüber geredet, jetzt probieren sie sich irgendwie zusammenzuraufen. Der Coinbase-Chef hatte heute Morgen tatsächlich, Brian Armstrong, tatsächlich in Davos auch wohl wieder darüber geredet und meinte, er wollte aber auch nicht, glaube ich, zu viel sagen, weil ich glaube, viele schieben jetzt einen ziemlichen Hass auf ihn gerade, dass er da ist, der da in letzter Sekunde da sein Veto eingelegt hat, dass er sagt, es kann ja nicht ein Unternehmen sein, was das jetzt alles verhindert im Endeffekt. Also die probieren im Hintergrund daran weiterzuarbeiten und das schnellstmöglich irgendwie doch über die Bühne zu bringen. Dann wissen wir, wie wir alle wissen, die geopolitischen Unsicherheiten, du hast es gesagt, Grönland und Co. Heute um 14.30 Uhr, ich lese es gerade schon im Chat, wenn Trump dann tatsächlich in Davos redet, womöglich vielleicht die nächste Wendung, die dann da kommen könnte. Der gestrige Abverkauf im US-Aktienmarkt, immerhin der größte seit November. Davon wurde logischerweise Krypto auch mit gen Süden gezogen. und vor allem neben Risk Asset, und das macht es dann auch ein Stück weit spannend, diesmal auch der Sektor Financials, wie man so schön sagt, betroffen. Ich habe da mal eine Grafik mitgebracht. Der Finanzsektor, also sprich die großen US-Banken, dieser ganze Bereich, verzeichnete die größten Mittelabflüsse seit Beginn der Aufzeichnung hier von Bank of America im Jahr 2008. Ne, also im Grunde genommen, wie du schon gesagt hast, ist der Vertrauen gegenüber dem generellen Finanzsystem, da sind natürlich die US-Banken ein wichtiger Pfeiler, ist das jetzt endgültig am Arsch, auf Deutsch gesagt. Und wir sehen im Endeffekt, dass die Netto-Mittelabflüsse in einzelne Finanztitel, das sind dann die JP Morgans und die Morgan Stanleys dieser Welt, erreichten in diesem Fall ein Extremniveau jetzt. Das ist das, was ihr hier in der Grafik seht. Und der ETF, das ist auf den Finanzsektor, Kürzel XLF, befindet sich nun an einem historischen Wendepunkt der Mittelflüsse. Also das, da sieht man schon, da passiert gerade einiges im Hintergrund. Es ist nicht nur Krypto irgendwie, was einen drüber bekommt. Wir wissen, Gold geht höher, höher, höher. Aber invers dazu sieht der ganze Finanzsektor gerade nicht so rosig aus.
Ähnlich wenig gesund sieht auch der Anleihenmarkt in Japan aus. Da sind jetzt die Renditen eigentlich von verschiedenen Fristen, also vor allem den langlaufenden Anleihen in Japan, rapide nach oben gegangen. Also der Yield, und das ist ja invers korreliert mit dem Preis, aber für Anleihen ist es natürlich also schon ein deutliches Signal, wenn vor allem Japan, hatten wir jetzt die Vergangenheit öfter drüber geredet, wenn da sich was am Anleihenmarkt tut, dann ist das tatsächlich immer auch ein Signal für die Gesundheit des gesamten Finanzsektors. Was steckt denn dahinter? Was hat das mit der Schuldenkrise in Japan zu tun und was bedeutet das für den Kryptomarkt?
Genau, also der anhaltende Vertrauensverlust in die Geldpolitik Japans, ich habe da mal eine Grafik mitgebracht, die zeigt sich eigentlich sehr gut hier, und zwar die Nachfrage nach japanischen Staatsanleihen ist eingebrochen, und das auch, und das ist quasi so, ich will nicht sagen neu, aber das ist vermehrt jetzt, wie seht ihr in der Grafik, in den letzten Jahren schon mal vermehrt der Fall gewesen, aber aktuell auf einem Extremniveau, nämlich bei den japanischen Finanzinstituten selber. Die traditionell, das ist ähnlich wie in den USA, ne, da sagen die Notenbanken in den USA, auch in Japan, hier die landeseigenen Finanzinstitute müssen selber Anleihen des eigenen Landes halten. Ne? Also die großen US-Banken sitzen ähnlich auf riesigen Buchverlusten in den ganzen Treasuries, die sie halten. Ähnlich sieht es in Japan aus. Da sind es vor allen Dingen auch große Versicherer, die dort riesige Pakete halten an japanischen Staatsanleihen. Und zuletzt sehen wir tatsächlich, dass japanische Versicherungsunternehmen allein im Dezember Anleihen mit einer Laufzeit von über 10 Jahren, und das ist wichtig, also die Langläufer, wie man so schön sagt, im Wert von 5,2 Milliarden US-Dollar verkauft haben. Und das ist der größte monatliche Verkauf seit Beginn der Aufzeichnung im Jahr 2004. Und dies ist auch der 5. monatliche Verkauf in Folge im Grunde genommen. Also ihr seht es, das, was ich da markiert habe, dass dann im Endeffekt konstant die selber die Dinger in den Markt reindrücken, was natürlich der japanischen Notenbank so überhaupt nicht gefällt. Und insgesamt verkauften die Versicherer in diesem Zeitraum langfristige Anleihen, also alles länger als 10 Jahre, also 10, 20, 30 bis 40 Jahre geht das in Japan, im Wert von ungefähr 8,7 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig fiel die Nachfrage nach japanischen 20-jährigen Staatsanleihen am Dienstag deutlich unter ihren 12-Monats-Durchschnitt. Das heißt, auch die Nachfrage nach neuen aufgelegten Staatsanleihen ist deutlich zurückgerutscht. Das ist eine Ausnummer. Immerhin scheint der Abverkauf, nachdem es gestern wirklich deutlich gen Süden ging, kurzfristig gestoppt. Und die Zinsen auf japanische und US-Staatsanleihen habe ich jetzt gerade im Bild mal eingeblendet. Die haben zunächst gestern erst in der Erstreaktion auch wegen der Ankündigung, dass ein dänischer Pensionsfonds seine US-Treasuries nun abgestoßen hat und auch einer der größten Player am Anleihemarkt generell, insbesondere in den USA. Die Allianz-Tochter PIMCO erwägt sich nun infolge der zunehmenden politischen Unsicherheiten durch Trump und Konsorten aus den USA zurückzuziehen. Das ging so wieder ein bisschen unter, aber das ist schon wirklich eine starke News oder ein starkes Statement. Haben die sich zumindest heute, das ist jetzt Stand von heute Morgen, vorerst zumindest mal erholt. Man sieht, die Yields sind erstmal wieder in der Ecke gefallen. Insbesondere in Japan hier -3%, -5%, -3%. Letzten Freitag ging die Nummer eigentlich los, da waren die massiv gestiegen. Am Montag hatte ich das auch angesprochen mit Johannes zusammen, dann gestern nochmal, heute sozusagen die Gegenbewegung. Das heißt aber bei weitem nicht, dass jetzt alles wieder super ist, sondern ihr wisst es, alles auch so eine Yields bewegen sich logischerweise in Wellen. Und vermutlich dürfte da im Hintergrund auch die Notenbanken selbst schon wieder ein bisschen agiert haben.
Ja, das ist eine perfekte Überleitung. Du hast mir in der Vorbesprechung gezeigt, dass jetzt tatsächlich die Fed wieder anfängt, Anleihen zu kaufen. Ich denke mal, da geht es vor allem um US-Treasuries, kurzfristige Anleihen in den USA. Hat das damit zu tun, hat das mit Japan zu tun und kann man jetzt sagen, dass die Fed in so eine Art QE schon wieder geht?
Ja, man kann sagen, die Amerikaner machen es jetzt notgedrungenerweise den Japanern nach. Weil man muss dazu wissen, ungefähr 60% aller japanischen Staatsanleihen liegen irgendwo ganz tief im Keller vergraben der japanischen Notenbank. Also quasi die legen die auf und kaufen sie selber gleich wieder zurück. Das ist, Verwässerung im Feinsten. Und tatsächlich muss die Fed jetzt auch, wir wissen, Staatsverschuldung in den USA, in Japan bei 260%, in den USA sieht es noch besser aus, aber auch dort, die gehen in die gleiche Richtung. Deswegen haben die gestern, nachdem sie ja Quantitative Tightening im Dezember beendet hatten und dann gesagt haben, wir fangen jetzt langsam im Grunde genommen so eine Art mit einem QE wieder an. Nicht so ein direktes Geld in den Markt pumpen, aber wie macht man das? Logischerweise über den Kauf von Treasuries. Und da ging es dann gestern los mit der ersten Auktion von T-Bills. Das sind die kurzläufigen Staatsanleihen, im Endeffekt zur Finanzierung des US-Haushalts. Gestern in einem Umfang von 8,3 Milliarden US-Dollar. Und das wird dann im Endeffekt logischerweise als Liquidität auch dem Markt zugeführt. Bereits morgen werden dann, das seht ihr hier in der Grafik, in einer weiteren Auktion 6,9 Milliarden an T-Bills mit einer Laufzeit von 1 bis 4 Monaten. Also man sieht im Grunde genommen, die kaufen unglaubliche Kurzläufer, um im Endeffekt dem Markt dann erstmal Liquidität zu geben und auch quasi den Druck kurzfristig von den Staatsanleihen zu nehmen. Das Anleihekaufprogramm insgesamt weist für die nächsten 3 Wochen den Kauf in einem Umfang von 55 Milliarden US-Dollar auf. Die Fed muss also einfach mal gesagt einmal mehr in die Bresche springen, David.
Ja. Wir haben jetzt über viele Assets geredet, denen es nicht sonderlich gut geht. Ihr werdet es auch mitbekommen haben. Vor allem eine Asset-Klasse performt aktuell super stark. Die Rede ist natürlich von Gold. Und da finde ich die interessante Frage, wenn man sagt, dass Bitcoin und Gold eigentlich ähnliche Eigenschaften haben, müssen die dann nicht auch in ähnlichen makroökonomischen Gegebenheiten ähnlich performen? Aktuell muss man sagen, die Beobachtung sagt nein, ist ja nicht so. Gold rennt von Allzeithoch zu Allzeithoch. Bitcoin, ja, kann sich kaum über der 90.000 US-Dollar Marke halten. Ausbrüche werden wie letzte Woche eigentlich direkt wieder abverkauft. Stefan, woran liegt das deiner Meinung nach? Wieso performt Gold so gut und Bitcoin so schlecht?
Ja, einfach gesagt erstmal, warum performt Gold so gut? Das ist der Debasement Trade, wie man so schön sagt. Also keiner traut den Staaten mehr, die trauen sich auch alle gegenseitig nicht mehr über den Weg. Wir wissen allen voran, China das Problem, China, USA, also Wirtschaftskrieg vom Feinsten. Dann haben wir logischerweise, und das ist quasi das Negativbeispiel, das ist jahrzehntelang gut gegangen, jetzt kocht es auf einmal wieder hoch. Japan habe ich vorhin gerade erwähnt, 260% Staatsverschuldung als negativen Beispiel. Aber auch den USA im Endeffekt traut man nicht mehr so richtig über den Weg, gerade mit Herrn Trump an der Macht so ein bisschen, der ja quasi auch schlingert und täglich mit neuen Sachen um die Ecke kommt. Und das stellt natürlich die langfristige Tragfähigkeit des bestehenden Systems insgesamt in Frage. Und dann, was folgt? Die Nachfrage an Edelmetall ist weiterhin ungebrochen. Und das, obwohl der Preis ja nun wirklich bereits, kann man vielleicht sagen, irrsinnige Höhen erreicht hat oder zumindest die Entwicklung von Gold. Heute Morgen waren es in der Spitze 4.888 US-Dollar, in den Futures sogar noch leicht höher. Und wenn man dann mal guckt, wie das so im Endeffekt aussieht, einer der Gründe ist logischerweise auch der, dass da jetzt richtig angefangen wird, seitens der Notenbanken zu horten und zu kaufen. Und in den letzten 2 Jahren sehen wir, hat China weiter die US-Treasuries abgestoßen, ist jetzt auf dem 18-Jahre-Tief, was sozusagen die Menge an US-Staatsanleihen angeht, die sie halten. Japan musste dafür teils in die Bresche springen und die jetzt im Endeffekt kaufen. Die sind aktuell der größte Halter. Gleichsam ist in den letzten wurde Gold in einem Umfang akkumuliert seitens der Notenbanken, und das ist nicht nur die von China, logischerweise Türkei ist ein riesiger Käufer, die kämpfen ja auch mit massiver Inflation, Indien tatsächlich, aber in Europa allen voran Polen tatsächlich, die sehr, sehr, sehr viel Gold gekauft haben. Und in den letzten 2 Jahren hat das Gold damit nun rund 19 Billionen US-Dollar an Market Cap draufgesattelt. Das ist eine Ansage und ein deutliches Zeichen, sich im Endeffekt, oder dass sich auch gerade Notenbanken, sich vom US-Dollar abwenden und einfach gesagt Hard Assets kaufen, wie man so schön sagt. Und diese Kursexplosion bei Gold hat im Endeffekt tatsächlich dazu geführt, dass Bitcoin gegenüber Gold historisch gesehen mispriced ist, wie man das so sagt. Und der Bitcoin-Gold-Ratio, seht ihr hier gerade im Chart, auf dem niedrigsten Niveau ist, wie wir es ja jemals gesehen haben, sozusagen angezeigt durch eine Standardabweichung aktuell von 2 Sigma-Bändern und das hier eine Grafik von Bitwise. Wenn man also das mal weiterdenkt und sagt, hat Bitcoin perspektivisch weiterhin den Status als digitales Gold und will den vielleicht auch zurückerklimmen, weil zuletzt heißt es ja, Bitcoin ist dann doch nur ein Risk-Asset, man sieht, Risiko wird abverkauft, deswegen wird Krypto und insbesondere dann Bitcoin und Altcoins sowieso abverkauft, dann indiziert zumindest mal dieser Chart, dass wir jetzt in den Bereiche kommen, wo wir, wenn wir vielleicht einen Switch raus aus Gold, weil es schon wirklich stark gelaufen ist und auch aus Silber zumindest temporär, Anleger vermehrt dann auch wieder in Bitcoin gehen könnten und Bitcoin dann optimalerweise für uns logischerweise eine Outperformance gegenüber Gold aufweisen könnte und sich im Endeffekt hier der Actual Bitcoin-Gold-Ratio dann auch vielleicht von diesem absolut niedrigen Wert dann auch tendenziell wieder, sagen wir mal, to the mean, also quasi einen mittleren Wert dann wieder erholen könnte.
Ja, fingers crossed. Also du würdest jetzt persönlich wahrscheinlich eher nicht in Gold gehen, oder?
Ist doch immer eine Sache der Beimischung. Du weißt das doch. Man sollte nie auf ein Pferd setzen, weil wenn das eine Pferd lahmt, dann hast du ein Problem. Auf Deutsch gesagt, wenn das Pferd Horst heißt und es einfach nicht gut läuft, dann ist es doof. Dementsprechend, was hat man? Man hat logischerweise, wenn man gegen die Schuldenproblematik, gegen die im Endeffekt Inflation, die damit ja einhergeht, logischerweise, weil wie ist es, Gewinne werden monopolisiert, Verluste werden sozialisiert, kennen wir. Dementsprechend, wo geht man rein? Man hat optimalerweise ein Portfolio, wo man Gold drin hat, wo man Silber drin hat, wo man vielleicht auch allgemein Debasement Trade, der gerade läuft, bedeutet ja generell auch nicht nur, man geht Gold und Silber, sondern man kann in sämtliche Rohstoffe, die im Endeffekt erstmal begrenzt sind. Das kann auch Kupfer sein, das kann Uran sein. Man stellt sich also breit auf und das sollte logischerweise auch Bitcoin sein, weil auch Bitcoin in der Menge limitiert ist und ja auch, weil es fungible ist, also im Grunde genommen, weil es auch viele Vorteile gegenüber dem physischen Gold oder den physischen Metallen hat, dann im Endeffekt sich dort dann breiter aufstellt, David.
Ja, wunderbar zusammengefasst. Ein bisschen Hopium haben wir natürlich für euch noch. Bevor wir dazu kommen, schreibt gerne in die Kommentare, welche Coins wir analysieren sollen oder natürlich auch, was ihr so zu Gold denkt. Würdet ihr jetzt noch einsteigen oder nicht? Schreibt es gerne rein. Aber zurück zu Bitcoin. Wir haben euch da eine Grafik mitgebracht, in der ihr seht, dass wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen, dass dieser aktuelle Bärenmarkt eigentlich dadurch ausgelöst wurde, dass so Langzeitholder oder auch Wale ihre Coins abgestoßen haben. Auf der anderen Seite muss es natürlich auch eine neue Käuferkohorte geben. Und das ist halt genau die, die wir hier sehen, die sagen wir mal, die vermögenden Wale jetzt um ihre Bitcoin erleichtert haben und vielleicht so eine Art neuen Boden bilden. Das wäre zumindest die bullische Interpretation dieses Bildes. Stefan, ich bin auch gespannt, ob sich das jetzt auch in deiner Chartanalyse widerspiegelt. Wir fangen ja wie immer mit Bitcoin an, oder?
Das können wir sofort mal machen. Ich schalte mich dann direkt mal gerade rüber. Dann schauen wir als erstes Bitcoin an. Wobei, wir gucken einfach mal, dann sehen wir ein bisschen das Problem, was alle gerade erwischt. Deswegen schalte ich das mal gerade einmal so rüber, und zwar der VIX, im Grunde genommen der Unsicherheitsindex, mal, ne, wir kennen klassischerweise den Fear and Greed Index bei Krypto, wir kennen den Fear and Greed Index von CNN am klassischen Markt. Das spiegelt sich dann aber immer wieder in erhöhter Volatilität und bedeutet im Endeffekt nichts anderes, dass der VIX auf den S&P 500 gerade deutlich schiebt, um es mal so zu sagen. Ihr seht hier dieses riesige Gap, ne? Das ist im Endeffekt Freitag gewesen. Und dann hatten wir ja Montag Feiertag. Also im Grunde haben die News über die ganze Grönland-Geschichte und so, das kam ja dann an einem Wochenende. Montag war in den USA ja Martin Luther King Day. Da war dann zu. Und was macht der Markt im Endeffekt? Und da sieht man mal die Sprünge. Der ist dann einfach mal in der Spitze gestern um 30%, über 30% gestiegen. Und auch heute, auch wenn er dann leicht zurückgekommen ist am Ende, stehen wir immer noch 27% höher als Freitagabend. Das zeigt schon einfach die, ja, vielleicht ein Stück weit die Angst der Anleger oder die, das Risikoaversion vielleicht, ist erstmal definitiv zurück. Und das, und dann gehen wir dann gleich mal direkt weiter zu Bitcoin rüber, hat sich dann im Endeffekt im Bitcoin-Chart niedergeschlagen. Was ist hier eigentlich passiert, ne? Wir sehen, wir waren in der Vorwoche in den Bereich, es sah eigentlich soweit ganz gut aus. Wir hatten diesen Bereich 95,5 irgendwo hier rausgenommen. Das war ein Level, was wir von Mitte November hatten. Sind dann einmal höher gelaufen, sind im Endeffekt genau an diese Verlaufstiefs in diesem Bereich da um 98.000 einmal rangeschlagen. Da ging es dann aber im Endeffekt nicht weiter. Und dann kam im Endeffekt, ja, vergangenen Donnerstag und dann über das Wochenende und insbesondere dann gestern endgültig der Abverkauf im Zuge, wir wissen es, S&P 500 knapp 2% verloren, Nasdaq 100 unglaublich schwach gewesen. Also im Grunde genommen, Bitcoin hat sich eingereiht, auch gegen die Verkäufe am Aktienmarkt, denn auch Aktienmarkt sind deutlich gefallen. Ich glaube, Nvidia, also Tesla minus 4%, Nvidia, glaube ich, knapp 4%. Alle großen, auch die Mac 7, haben deutlich im Endeffekt einen drüber bekommen. Es gab nur wenige Bereiche, die im Endeffekt gestern überhaupt ein Plus hatten. Zusätzlich habe ich angesprochen, die US-Banken, also der ganze Financial-Sektor, gestern auch deutlich unter Wasser. Und was passierte? Am Montag konnten wir diese quasi Kreuzsupport aus 20-Tage-Linie, 50-Tage-Linie noch halten. Und die haben wir hier im Endeffekt dann gestern aufgegeben. Dann ging es rumsdi-bums gen Süden. Und wir sind dann tatsächlich gestern, und das kann man vielleicht sagen, ja, ist positiv vielleicht im Endeffekt, wenn man sagen könnte, jetzt haben wir zumindest eine wichtige Marke abgearbeitet. Ich hole das mal gerade schnell raus. Und zwar, was haben wir gestern im Endeffekt abgearbeitet? Das offene CME Gap, was wir noch hatten vom 31. Dezember. Da war nämlich noch ein Gap offen bei ungefähr 88.100. Da sind wir gestern einmal drunter gepurzelt. Sprich, das ist jetzt erstmal zu. Und jetzt wird man sehen, ob das im Grunde genommen nur eine Zwischenerholung ist jetzt aktuell oder es dann im Endeffekt noch mehr wird. Zumindest ist dieser Anreiz, diese CME-Gaps werden dann ja, manche werden nie geschlossen, weil sie so tief jetzt weit entfernt sind, dass wir sie nie mehr schließen. Aber wenn man gerade in dem Bereich ist ohnehin, wird diese Kurslücke dann gerne mal zugemacht. Und ja, das haben sich die, ich sag mal, auch die Market Maker mitunter und die Profis dann nicht nehmen lassen, das Ding einfach mal zuzumachen. Gerade an einem Tag, wo ohnehin vermehrt, ich sag mal, Unsicherheit am Markt herrschte, aufgrund der von uns heute angesprochenen Problematiken, die der Markt im Grunde genommen sieht. Und wir wissen, Unsicherheit der so einen Markt, Entschuldigung, überhaupt nicht. Insofern Bitcoin jetzt zurück, noch nicht ganz in die Zone tatsächlich nicht ganz touchiert vom Jahrestief, beziehungsweise vom Jahresstart. Der Jahresstart war ja im Endeffekt bei roundabout 87.500 US-Dollar. Da sind wir jetzt knapp drüber gedreht. Ich kann mir vorstellen, beziehungsweise dieser Bereich, dieser ja, pinke Bereich ist im Endeffekt der Bereich, auf den es jetzt ankommt. Wir wissen, wir hatten es auch immer wieder angesprochen, das hier ist so grob die Seitwärts-Range der, was sind das jetzt, gut letzten sechs Handelswochen. Wir haben, wie gesagt, diesen Ausbruch versucht in der Vorwoche. Der ist gescheitert. Das ist erstmal nicht so von Vorteil. Und jetzt haben wir auch diesen jüngsten Aufwärtstrend ausgehend vom letzten Zwischentief vom 18. Dezember, als Bitcoin sich dann ja berappelt hatte und von grob 85.000 war es ja gut 15% gen Norden stiegen, weil den haben wir jetzt erstmal kurzfristig verlassen. Natürlich nicht schön. Jetzt haben wir eindeutig im Grunde genommen auf der Unterseite diese Zone hier um, ich sag mal, grob 87.000 bis vielleicht gut 86.000. Das ist der Bereich, der jetzt eigentlich halten muss, den die Bullen verteidigen müssen. Sonst könnte das zunehmend zum Problem werden, weil ich habe das mit Johannes schon unlängst mal erklärt. Es besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass wenn man einen Fehlausbruch, also einen Ausbruch aus einer Range hat, so wie wir es hier gesehen haben, und der dann nicht bestätigt wird und wir fallen zurück in die Range, dann besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass man die Unterseite dieser Range anläuft. Das wäre so die Zone per Tagesschluss irgendwo um ja gut 84,5. Das ist quasi der letzte, Nagel oder Haken quasi, wo die Bullen dann noch versuchen können, das Ruder rumzureißen. Sollte das nicht passieren, sehen wir, könnten wir schnell einen Rücksetzer in Richtung des Tiefs vom 21. November sehen. Und dann sehe ich auch tatsächlich eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass wir dieses übergeordnete Golden Pocket irgendwo bei 76.000, 77.000 sehen. Und ich kriege die Zahl jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber ich meine, dass wenn wir wirklich jetzt schnell hier reinfallen sollten, dann besteht tatsächlich eine Chance auf Liquidationen gesamt, ne, quasi von diesem aktuellen Niveau runter hier rein. Ich meine ich von Long-Liquidation insgesamt nochmal von theoretisch mehr als 10 Milliarden US-Dollar. Das muss aber so logischerweise nicht eintreten, weil Leute natürlich ihre Wetten, also ihre gehebelten Long-Positionen dann auch früher schließen können. Das wäre, wenn einfach alle ihre Position bis zum bis zum Margin Call einfach gesagt halten würden, machen natürlich die wenigsten, weshalb dann im Endeffekt die Gesamtliquidation weniger sein würden. Aber das wäre so im Endeffekt das, was man sehen könnte, sollten wir wirklich in diesen Bereich hier reinfallen. Ne? Also im Grunde genommen, es ist echt nicht ohne die Situation gerade. Optimalerweise war das im Grunde genommen erstmal die Shorts killen auf der Oberseite, dass sie jetzt nochmal final die Longs im Endeffekt ja, nochmal abholen, das ist ja auch das, was wir am Anfang gezeigt hatten, wenn ich jetzt hier mal gerade zurückgehe, dieser Geschichte hier, ne, ihr seht, die Liquidität wurde hier erstmal abgeholt, das war auch der Main Chunk im Grunde genommen, der jetzt schnell erreichbar war für die Market Maker und dann wird man sehen, ziehen sie das einfach durch und dann sind wir sehr schnell wieder dabei, was wird durch Herrn Trump im Endeffekt heute dann erzählt, wie ist die ganze Entwicklung, wird es ein Stück weit zu einer Entschärfung kommen, wird durch diese quasi, dass die Fed jetzt wieder aktiv wird, im Endeffekt so eine Art QE durch die Hintertür macht, dass wir da wieder eine Stabilisierung reinbekommen. Im Grunde genommen, also wie angesprochen, ist es nur ein Shakeout und Bitcoin kann dann im Endeffekt Gold dann doch irgendwo folgen. Also merkt euch einfach auf der Unterseite, wenn diese Zone hier aufgegeben wird, ne, grob eigentlich, was sind das? Das sind 3-4%, 87,5 bis 84,5. Die muss jetzt schlicht und einfach halten. Wenn die nicht hält, Retest mindestens meiner Meinung nach dieses des absoluten Tiefs da vom 21. November, dann steigt aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch eine ganze Ecke mehr womöglich gen Süden laufen könnten, dann doch spürbar an. Bedeutet aber auch, wir müssen, um uns zu fangen, um jetzt einfach mal gerade das wieder wegzunehmen. Die erste Erholung so ein bisschen wäre, wenn wir die Marke, und ihr seht es wieso, das war im Grunde genommen hier die ganze Zeit der Deckel, dann fungierte es als Support in der Vorwoche, per Tagesschlusskurs dieser Bereich grob 90.000. Da sind wir jetzt im Endeffekt heute auch 89.000, ja quasi 90.000 haben wir heute in der Erholung einmal gesehen. Ist also jetzt erstmal Widerstand wieder diese Zone. Die müssten wir zurückerobern. Und dann haben wir im Endeffekt schon direkt das Brett wieder vor der Nase, grob 92.000. Da sehen wir gerade der Schnitt 20-Tage-Linie, 50-Tage-Linie, das dürfte dann der nächste Widerstand sein. Also ich sehe wirklich erst, dass es sich wieder aufhält, sollten wir die schnell dann diese Bereich 94 wieder, grob 94, 94,2 per Tagesschluss wiederholen, dann könnte die ganze Kiste im Endeffekt schnell wieder hochlaufen, gen 97.000, und dann sehe ich auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass wir dann im Endeffekt doch noch 99.000, 100.000 sehen, also sprich diese Verlaufstief hier plus 200-Tage-Linie. Kurzfristig haben die Bären jetzt auf jeden Fall erstmal wieder das Zepter in der Hand, das haben sie gestern gezeigt durch diesen Move. Jetzt bleibt es im Endeffekt an den Bullen zu sagen, okay, wir drücken die Kiste wieder hoch, wäre vielleicht auch Herrn Saylor, der im Endeffekt jetzt wieder Exit Liquidity war mit seinen durchschnittlichen Käufen von 95.000 US-Dollar, der muss im Endeffekt ran, dann heißt es auf die Zufluss oder zu schauen, wie sieht es bei den ETFs aus, wir haben die ETFs gesehen, gestern glaube ich wieder Abflüsse von roundabout nochmals 500 Millionen, ich glaube 400 irgendwas Millionen waren es, aus den Krypto-ETFs in den USA. Da wollen wir logischerweise auch eine Stabilisierung sehen, da wollen wir auch sehen, dass die im Endeffekt wieder Zuflüsse sehen. Und das dürfte im Endeffekt alles davon abhängen, bleibt diese Unsicherheit bestehen oder einigen die sich, die werten Herren der Politik, dass wir im Endeffekt da mal wieder ein bisschen Druck aus dieser ganzen Grönland-Nummer rausbekommen und dass wir vielleicht auch Impulse von verschiedenen Gesprächen, vielleicht die logischerweise auch im Hintergrund passieren, in Davos dann im Endeffekt irgendwann erfahren, sodass wir sehen, okay, da kommt vielleicht was. Mal gucken.
Ja, vielen Dank für die Analyse. Ich habe hier Ondo Tau, habe ich gesehen. Hast du davon was gemacht in letzter Zeit?
Ondo Tau, okay, wir gucken mal gerade rein. Ich mache mal schnell hier, was haben wir kurzfristig? Ondo Tau. Ja, Ondo, schön sieht anders aus, um es einfach mal so zu sagen. Und wir haben tatsächlich jetzt auch, mal ein bisschen rauszoomen muss man manchmal. Wir sind noch nicht an den absoluten Tiefs, das sehen wir hier, die kommen aus dem Februar 24, als das entstanden ist. Und jetzt sind wir aber, und das hatte ich auch unlängst, ihr seht, das letzte Mal habe ich Ondo scheinbar analysiert, als wir hier das gezogen haben, das heißt vor 2-3 Wochen, da war diese Unterkante von diesem ersten Verlaufstief, 43 Cent war relevant, da sind wir drunter gefallen, haben versucht, und das ist jetzt wohlgemerkt der Wochenchart, das macht es ein bisschen einfacher, wir haben probiert, die Kurve zu kriegen, sind hier wieder reingekommen und was sind wir per Wochenschlusskurs im Endeffekt gescheitert und jetzt geht es tiefer. Bedeutet für Ondo, dass zunehmend irgendwo logischerweise das hier der letzte Rettungsanker ist, ja. Insofern ist diese Zone jetzt erstmal die es zu beachten gilt. Ich glaube, Ondo hat auch ein bisschen das Problem, die sind als RWA-Chain gestartet und es hieß alles gut. Jetzt wissen wir, im RWA-Space passiert viel. Die Leute probieren sich im Grunde genommen den Kuchen aufzuteilen. Wir wissen, da ist eine neue Chain mit Canton am Start. Jetzt wissen wir, die New York Stock Exchange will jetzt diesen 24-5-Handel im Endeffekt auch zeitnah implementieren, wenn die Regulatorik das hergibt. Und da hat man schon gesagt, man würde auf verschiedene Chains womöglich setzen. Das könnte dann im Endeffekt womöglich eine Canton sein. Das könnte definitiv wahrscheinlich auch eine Ethereum sein. Jetzt ist die Frage, wo bleibt Ondo bei der ganzen Nummer? Denn die sind stark gestartet und ich habe auch wirklich viel von Ondo gehalten, aber im Endeffekt, die haben die Traktion irgendwie vielleicht wieder nicht auf die Straße bekommen und wenn man so ein bisschen auf RWA XYZ, also quasi auf Seiten guckt, wo ein bisschen geguckt wird, wie viel Reward Assets sind im Endeffekt on-chain mittlerweile, da taucht Ondo nicht mehr so wirklich richtig auf, das heißt, es ist schön, wenn man eine Chain hat, es hilft aber nichts, wenn es zur Geisterchain mutiert. Insofern, Unterseite ist jetzt der Bereich 27 bis 20 Cent, da muss im Endeffekt was kommen. Oberseite ist eigentlich die erste Marke 45 Cent, die zurückerobert werden muss. Und eigentlich dürfte es so sein, dass wir erst, wenn wir wirklich so den Bereich 45, 50 Cent wieder rausnehmen und weiter gen Norden laufen. Dann haben wir Perspektive, vielleicht wieder eine Chance, in Richtung grob 70 Cent zu laufen. Und 70 Cent ist eigentlich für mich diese Abrisskante schlicht und einfach, weil wir dort in der Vorzeit die immer wieder verteidigen konnten. Das heißt, die ist jetzt absolut der Make-or-Break-Level auf der Oberseite für die Bullen. Und erst drüber, also erst wenn wir wirklich die 70 Cent da zurückerobern, dann können wir hoffen, dass das ausgestanden ist. Das sehe ich aber aktuell nicht, weil dafür ist der Markt dann doch aktuell viel zu schwierig. Also sprich, der Altcoin-Sektor sieht gerade dann doch nicht so toll aus, um es mal so zu sagen. Ich gehe mal ganz schnell weiter, weil ich gesehen habe, jemand wollte Tau gucken. Tau, ähnliches tatsächlich. Dass die Zone, und das, deswegen rate ich immer jedem an, fürs aktive Trading macht das logischerweise keinen Sinn, aber für Investment und um einfach mal das Bild so ein bisschen im Blick zu haben, den Wochenchart zu nehmen, weil man dann sehr klar immer sieht, wo sind eigentlich Bereiche, die relevant sind. Wir sehen hier per Woche gehalten. Und dann im Endeffekt kam hier gerade noch gehalten und auf einmal aufgegeben. Und was einmal Support war, was wichtiger Support war, wird auf einmal zu Widerstand. Bedeutet, der Bereich um 300 US-Dollar ist jetzt auf einmal Widerstand. Und auf der Unterseite supportmäßig ist logischerweise die Zone hier um die letzte Dezemberwoche, die Tiefs 205 bis 220 ungefähr. Das ist jetzt kurzfristig der Bereich, wird der auch aufgegeben. Und das ist das Problem. Dann dürfte man wahrscheinlich sehr schnell, so kann man im Grunde genommen gut Zonen rausziehen, die im Endeffekt interessant werden. Dann könnte es, ne, wird diese 205 aufgegeben, haben wir sehr schnell nochmal eine Möglichkeit in den Bereich 180 bis vielleicht sogar 100, gut 160 US-Dollar runterzulaufen. Und auf der Oberseite schlicht und einfach erst eine Rückeroberung der 300 US-Dollar dürfte, und das auch optimalerweise per Wochenschluss, weil dann haben wir ein übergeordnetes Signal, dass da auch die Bullen wirklich irgendwie Kraft haben, dann könnten wir perspektivisch laufen in Richtung 340 ungefähr und vor allen Dingen dann wieder diese grüne Zone um knapp, 360 bis 400 US-Dollar, aber mehr kann man da gerade nicht so wirklich rauslesen. Ich gucke mal gerade auf die Uhr. Wie sieht das aus? Einen allerletzten, weil wir 40 Minuten schon drin haben. Einen allerletzten machen wir noch, weil jemand Hedera gefragt hatte. Hedera, auch so ein Ding, ne? Die sind auch RWA. Da denkt man, da ist viel passiert. Da wurden schon mal ein bisschen Staatsanleihen draufgepackt und so. Dann denkt man, okay, die sind auch compliant, ist irgendwie, probieren die ganze US-Nummer gut zu spielen. Aber hier perfekt eigentlich per Wochenchart zu sehen. Hier aus dem April 25, aus dem Juni 25, ne? Support. Dann hat er hier im November, Mitte November nochmal gehalten, sind wir aber wirklich, ne, tiefere Hochs die ganze Zeit nochmal versucht. Und dann sind wir jetzt drunter gefallen. Dann haben wir Anfang des Jahres versucht, das zurückzuerobern, sind aber genau per Woche hier gescheitert. Und jetzt laufen wir, ja, logischerweise wieder an dieses Verlaufstief zurück. Bei ungefähr 10,3 Cent wird das aufgegeben. Dann füllen wir wahrscheinlich auch dieses Tief von diesem absoluten, ja, von diesem Sell-off vom 10.10., diesem Flash-Crash, kann man ja so schön sagen. Und das geht dann im Endeffekt auch ein Stück weit schon fast damit einher, dass die Wahrscheinlichkeit weiter zunimmt, dass wir diese Verlaufstiefs aus dem, zweite Jahreshälfte 2024 nochmal sehen könnten. Das wäre dann Worst Case wirklich, dass wir irgendwo in den Bereich zwischen 6 und 4 Cent nochmal zurückfallen dürfen. Analog dazu auf der Oberseite, erst wenn wir wirklich diese Zone um, 13 Cent zurückerobern sollten und damit einhergehend dann irgendwann auch diese Abwärtstrendlinie wieder angreifen können und ausbrechen, dann wäre eine Chance, dass wir im Endeffekt höhere Werte wieder sehen. Wir sehen zwar, es sieht alles so überverkauft aus, ja, der RSI hier auf Wochenbasis bei 34 und so, solange sich das aber nicht erholt, kann der auch über Wochen hinweg hier Tieflauf, Mini-Erholung zeigen, der Kurs läuft aber tiefer, bis dann irgendwann mal wirklich der Boden drin ist und wo der dann im Endeffekt sein wird, das ist schwer zu sagen, David, das sage ich dir.
Ja, das glaube ich dir auch. Eine Frage ganz kurz mit der Bitte um eine schnelle Antwort. Es hat jemand gefragt, welchen News-Ticker du verwendest, um informiert zu bleiben. Hast du da ein, zwei Tipps? Außer BTC Echo?
News-Ticker. Ich benutze partiell Krypto. Also man kann auf Krypto-Twitter ja zum Beispiel, man muss ja nicht irgendwelchen bescheuerten Influencer folgen, sondern man kann auch sowas wie Krypto-Quant selber folgen. Weißt du ja, ne? Glassnode, Krypto-Quant, die posten regelmäßig auch ihre Charts dazu, also wichtige On-Chain-Daten. Und ansonsten News kriege ich tatsächlich, und das macht es dann sozusagen vielleicht auch der Vorteil, dass ich schon länger im Space bin, ich bin viel in geschlossenen Gruppen unterwegs mit Leuten, sag ich mal, aus dem internationalen Raum. Und da im Grunde genommen tragen wir einfach News zusammen. Und das sind dann teilweise Leute, die in wichtigen Positionen bei zum Beispiel Analysehäusern sind, die aus dem TradFi-Space kommen, also bei US-Banken teilweise arbeiten. Und so im Endeffekt, trage ich dann im Endeffekt die News zusammen und probiere dann im Endeffekt auch immer so schnell am Ball zu bleiben. Aber News sind, wie gesagt, das eine. Wir wissen, manchmal werden News gespielt und manchmal denkt man sich, ey, das ist so eine total tolle News und es passiert überhaupt nichts. Deswegen ist es immer mit Vorsicht zu genießen, wie im Endeffekt News wirklich dann auch eingepreist werden, muss man dazu sagen.
Ja, vielen Dank, Stefan. Ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende unseres heutigen Livestreams. Bevor wir Schluss machen, noch ein kleiner Tipp. Wir haben eine Telegram-Gruppe von BTC Echo. Die findet ihr, wenn ihr Telegram habt, unter @BTC Echo. Da tauschen wir uns über aktuelle Markttrends aus. Da findet ihr alle unsere Artikel. Ist eine coole Community. Schaut da doch gerne mal vorbei. Und ja, wie immer an dich, Stefan. Vielen Dank für das Update. Und ja, wir schauen mal, wie es weitergeht, ob was Donald Trump, der Orange Man, heute in Davos so sagt. Ich denke, davon wird auch viel abhängen. Aber bis dahin sagen wir bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.
Genau. Und wie gesagt, 14.30 Uhr gleich redet Trump. Ich vermute mal, das wird auch live auf Bloomberg, zum Beispiel YouTube-Channel Bloomberg, einfach so suchen, Bloomberg eingeben. Das wird definitiv 14.30 Uhr live kommen, deutscher Zeit. Insofern, da wird es ja in, was sind das? In einer Viertelstunde wird es, glaube ich, dann mal sehr spannend und dann kann es auch wieder volatil werden. Insofern dranbleiben, was News angeht. Und ansonsten BTC Echo lesen und dann würde ich sagen, wir sehen uns kommende Woche beim Invest am Montag. Bis dann, ihr Lieben.